Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen guten Morgen, Südtirol, und einen schönen Sonntag. Sie ist die Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes in Südtirol seit vielen Jahren und sie ist damit krisenerprobt, das können wir absolut so sagen. Sie ist an der Hotelfachschule in Bruneck eine der Schuldirektorinnen bei uns im Land, deren Tür für die Schülerinnen und Schüler immer offen steht und die Dinge offen anspricht, das sagt sie von sich selber auch. Und als Psychologin mit großem Herzen und gesundem Hausverstand ist ihre Sicht auf die derzeitige Corona-Krise und ihre Folgen für jeden von uns auch schon einen ausgiebigen Ratscher wert. Maria Magdalena, besser bekannt als Marlene Kranebitter. Herzlich willkommen aus Mühlbach und einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Warum ist die Maria Magdalena eigentlich so verschwunden?
Also ja, das weiß so genau eigentlich keiner bei uns in der Familie. Also das Mar von der Maria und Lene von der Magdalena. Okay. Also ich kenne einen Haufen Frauen, die auf Maria Magdalena getauft sind und Marlene genannt werden.
Okay, gut. Danke auf alle Fälle, dass du diese Einladung angenommen hast unter diesen ganz besonderen Bedingungen im Moment.
Ja, sehr, sehr gerne.
In diesen Wochen. Diese 3 Meter Abstand zwischen uns, die sollen uns nicht daran hindern, vor allem auch zu dem Thema, das unser aller Leben in diesem Frühjahr natürlich bestimmt, Corona natürlich, in die Tiefe zu gehen. Nicht medizinisch, nicht politisch, sondern menschlich. Und dazu ganz viel gute Musik einen Vormittag lang. Auch die tut der Seele ja gut, oder?
Musik tut der Seele sehr gut.
Freue mich, dass du da bist. Was ist denn das Schwierigste für Sie persönlich jetzt an dieser Zeit des Corona-bedingten Stillstandes? Also es kann das Fernsein von all den Menschen, die sonst dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen, sein. Es kann die fehlende Arbeit natürlich sein, die fehlende Möglichkeit, sich an der Luft oder am Berg auszubauen. Was ist es bei Marlene Kranebitter, Schuldirektorin in Bruneck und Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns hier im Land? Heute mein Gast in Feuer und Flamme.
Ja, von der Schule aus gesehen ist es einfach schwierig, dass die sozialen Kontakte, so die menschliche Begegnung, so wirklich von Angesicht zu Angesicht fehlt. Also der Fernunterricht, dieses Kommunizieren über WhatsApp, über E-Mails, über Telefonate, auf so einen langen Zeitraum gesehen, macht es sehr schwierig. Mhm. Es war so, als die Ausgangssperre, wenn ich so nennen darf, begonnen hat, dann hat man so gemeint, ja, eine Woche, 10 Tage, das wird dann schon vorübergehen, das kriegen wir hin, so als Herausforderung fast, ja, aber jetzt dauert es doch, ja, und jetzt dauert es doch schon so lange und jetzt merkt man schon, es wird wirklich schwierig für alle. Ausschließlich das Kommunizieren über die sozialen Medien,
dafür sind wir nicht gemacht, gell?
Dafür sind wir echt nicht gemacht.
Du warst von Anfang an eine sehr passionierte Quarantäneaufräumerin und Entrümplerin und Entmisterin daheim, hast du mir erzählt. Du hast wahrscheinlich auch viel Zettelwerk daheim. Aber gibt es sonst was, was du in dieser Zeit jetzt auch ein bisschen genießen kannst, trotz allem, sage ich jetzt?
Ich bin sonst auch nicht so viel unterwegs auf den Bergen und das stimmt eigentlich auch nicht. Ich bin im letzten Jahr so ziemlich auch auf Reisen gehen, aber ich bin keine Wandererin, keine Bergsteigerin. Ich bin sonst wirklich sehr gerne zu Hause und genieße es jetzt ein bisschen, dass es eigentlich allen so geht. Und so dieses Zusammensein mit der Familie. Mein Mann arbeitet zu Hause im Homeoffice. Unser Sohn ist derzeit auch zu Hause. Und seine Freundin auch, die ist mit Beginn der Quarantäne bei uns eingezogen. Das heißt, dieses Zusammensein, dieses Zusammenkommen, Kochen, wir haben alles Mögliche und auch alles Unmögliche ausprobiert. Das ist sehr angenehm, weil wir sonst eigentlich alle viel unterwegs sind, viel eingespannt sind und uns auch eher selten begegnen, obwohl wir im selben Haushalt wohnen. Also das gemeinsame Frühstück und dann ist es oft auch schon alles an gemeinsamer Begegnung Tag für Tag.
Beruflich, wie sieht dein Alltag als Direktorin jetzt gerade aus?
Also ich bin jetzt abgesehen von den Osterferien, bin ich eigentlich täglich an der Schule.
Es kommt einem komisch vor, oder? Wenn kein Gebrüll auf den Gängen ist und kein Gestampfe.
Das Gebäude hat dann schon seine eigenen Geräusche. Es ist manchmal etwas unheimlich. Es knistert doch an verschiedenen Ecken und Enden. Und so ein Schulgebäude ist so still. Ich meine, vom Sommer her kennen wir das ja auch, aber es ist eine andere Stille. Wir warten eigentlich Tag für Tag darauf, dass der Schulbetrieb wieder losgeht, weil das, was sonst manchmal anstrengend ist, wenn so 450 Jugendliche das Gebäude bevölkern, wenn es laut ist, wenn manche zu spät kommen oder früher gehen oder wie auch immer. Und das, was sonst so für die kleinen Ärgernisse und Anführungszeichen des Alltags sorgt, das vermisse ich jetzt noch ein bisschen mehr.
Ich habe vor kurzem mal gesagt, ich bin froh, wenn die wirklichen Krisen des Lebens wieder losgehen.
Das stimmt.
Die kleinen Krisen des Lebens.
Ja,
die echten Krisen.
Ja.
Über deinen ehrenamtlichen Einsatz bei der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes seit fast 20 Jahren und seit 12 Jahren als Leiterin desselben. Vor allem darüber, wie du momentan überhaupt helfen kannst. Sprechen wir nach diesem Südtirol 1-Hit weiter. Marlene Kanebitter heute in Feuer und Flamme. Einen schönen Sonntag und guten Morgen, Südtirol. In diesem Sonntagsfrühstück heute auf Südtirol 1 mit Marlene Kranebitter, Schuldirektorin, Psychologin und Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns hier im Land seit 2008. Das Telefon ist inzwischen dein Arbeitswerkzeug, oder?
Genau, das Telefon. Ja, wir haben sehr lange darüber diskutiert, wie wir unseren Dienst in dieser schwierigen Zeit aufrechterhalten wollen und sollen. Und nachdem einfach die Begegnungen zwischen Menschen eingeschränkt werden sollen, haben wir vorläufig beschlossen, den Dienst der Notfallseelsorge auf telefonische Beratung zu fokussieren. Und es ist trotz allem sehr, sehr schwierig in einer Akutphase. Das heißt, es ist die Phase nach dem plötzlichen Tod eines Menschen, mit jemandem, den man nicht sieht, den man auch nie gesehen hat, per Telefon in Verbindung zu treten, in dieser absolut empfindsamen Phase. Das macht das Ganze schon schwierig, wenn man jemand nicht in die Augen schauen kann.
Ja, aber auch mit Maske und mit diesem Ganzkörperschutzanzug wäre es auch schwierig gewesen, oder?
Das haben wir auch diskutiert. Also das kann man mit Schutzanzug und Maske und so weiter kann man auch nicht in dem Sinne betreuen, wie wir es von der Notfallseelsorge her gerne tun würden.
Weil es schon sehr um Nähe geht.
Genau. Also, um Nähe, um sich in die Augen schauen, um auch, ich sage es mal, das ganze Gesicht sehen. Nicht nur in die Augen schauen kann man sich ja auch mit der Maske, aber es ist trotzdem von Bedeutung, den Menschen als Ganzes im wahrsten Sinn des Wortes zu sehen.
Sind das die Angehörigen von verstorbenen Corona-Patienten oder auch von welchen, die noch mit dem Tod ringen? Oder was mit wem hast du es da zu tun?
Also die Notfallseelsorge in der Regel
nach dem Tod.
Nach dem Tod. Es waren verstorbene Corona-Patienten dabei, wo wir die Familien unterstützt haben, so mit den organisatorischen Fragen am Telefon. Die Personen, die auch in Quarantäne waren, weil ihr Angehöriger an Corona verstorben ist. Es gab aber auch andere Todesfälle, wo wir eben nicht unterstützend vor Ort dabei sein konnten und wo wir halt eben versucht haben, immer in Zusammenarbeit mit Bestattern, mit der Krankenhausseelsorge. Es gibt ein ganz eng gestricktes Netzwerk mittlerweile, wo wir uns gegenseitig dabei unterstützen, den Menschen in der Situation zu helfen. Es bleibt aber immer dieser Wermutstropfen, dass man nicht vor Ort dabei sein kann. Und wenn man sich aufs Hören, aufs Zuhören beschränken muss, es ist ungewohnt, aber nicht unmöglich. Und es braucht nicht nur ein Telefonat, sondern mehrere Telefongespräche, vielleicht verteilt über den ganzen Tag und auch über den nächsten Tag. Wenn das erste Telefonat eher etwas, weil es erschreckend ist, weil es ungewohnt ist, weil es fremd ist, nicht so optimal abläuft, dann ein zweiter, dritter Anruf lässt das Ganze, die ganze Situation etwas weicher werden.
Okay. Diese fehlende Nähe zu den geliebten Menschen, denen es da nicht gut geht und die versterben, das macht den Tod noch einmal schlimmer in dieser Zeit jetzt für die Angehörigen. Was sind die Nöte, die du spürst bei den Menschen, mit denen du jetzt zu tun hattest?
Dass sie bei erkrankten Angehörigen nicht dabei sein können, vor allem die in Altersheimen und Krankenhäusern untergebracht sind, dass sie vielleicht wissen, dass da jetzt jemand im Sterben liegt und alleine sein muss, wobei ich glaube, dass die Angestellten in den Krankenhäusern sehr, sehr viel tun, über ihre Grenzen hinausgehen und ich glaube auch, dass sie niemanden alleine lassen, aber trotzdem als Angehöriger, man möchte halt gerne dabei sein, jemanden begleiten auch in dieser Sterbephase, dass das nicht möglich ist und dass nachher auch das Abschied nehmen, so wie wir es gewohnt sind, noch einmal hingehen zu einer verstorbenen Person, sie berühren, sie streichen, ihr etwas sagen, ihr etwas Gutes tun, sie vielleicht ankleiden, dass das auch vor allem bei an Coronavirus Verstorbenen gar nicht mehr möglich ist. Ja. Das macht es sehr schwer. Und dann auch die Rituale, die wir gewohnt sind, das Rosenkranzgebet im Trauerhaus oder in der Friedhofskapelle. Dieses Umarmen, dieses Drücken ist nicht möglich und auch die Beerdigungsfeierlichkeiten, so wie sie gewohnt sind, mit einem Gottesdienst, mit der Zeremonie am Friedhof, mit diesem Abschiedsritual, das auch etwas sehr Heilsames in sich trägt, dass das alles nicht möglich ist, macht das Ganze ungewohnt, fremd und hat sicher andere Auswirkungen auf die Trauerarbeit, die Angehörigen dann zu bewältigen haben.
Ja. Ja, sicher. Wie kannst du mit Worten helfen oder einfach nur durch Zuhören?
Wir können anbieten, so im Sinne, ist es Ihnen recht, wenn ich mich noch einmal melde? Was brauchen Sie jetzt? Beschreiben Sie mir die Situation, in der Sie sich jetzt befinden. Was sind Ihre unmittelbaren Bedürfnisse? Und wenn man da genügend Zeit hat, also Zeit ist immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor, darf man keine Eile haben. Im Einsatz, wenn wir vor Ort sind, sowieso nicht und am Telefon noch einmal erst recht nicht. Und einfach so versuchen zu verstehen, in welcher Situation sich der Mensch jetzt befindet, den wir da am Telefon haben. Dann muss man vielleicht auch manchmal Stille aushalten, auch am Telefon, und noch einmal nachhaken. Da, wo wir sonst vielleicht im Einsatz vor Ort eher schweigen und uns ein bisschen zurückziehen, aber beobachten, das fällt jetzt weg. Und da muss man halt kurz Stille aushalten am Telefon und dann vielleicht noch einmal mit einer Frage das Gespräch eventuell wieder in Gang bringen. Wenn jemand sagt, nein, ich möchte jetzt nicht das akzeptieren, aber zumindest so dranbleiben, dass er sagt, darf ich Sie vielleicht in 2-3 Stunden noch einmal anrufen? Ja. Vielleicht haben sich da bei Ihnen irgendwelche Wünsche, irgendwelche Fragen aufgetan, vielleicht kann ich Ihnen da behilflich sein. Darauf gehen die Menschen auch ein.
Marlene Kranebüter ist die Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns im Land. Und heute unser Gast im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Ja, heute mein Gast, eine Frau, die bei allem, was sie sagt, erfrischend fröhlich und ehrlich aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus spricht, die ehrenamtliche Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns hier in Südtirol, Marlene Kranebüter. Warum bist du zu dieser Tätigkeit gekommen? Also es war ja nicht, erstens ist die Tätigkeit sehr intensiv und es war ja nicht so, dass du nicht schon genug um die Ohren gehabt hättest als berufstätige zweifache Mama und nebenher noch studiert und für den Brixner geschrieben. Warum hat dich diese Tätigkeit trotzdem so gefesselt?
Ich weiß es nicht. Es hat mich immer schon, und ich weiß nicht, ob fasziniert das richtige Wort ist, weil es geht da immer um Trauer und auch um Intimität und um persönliche Schicksale. Aber irgendwie, ich kann auch nicht sagen, dass ich den Menschen helfen wollte. Aber so dieses Zuhören, diese Faszination für menschliche Schicksale, für die Geschichten der Menschen und dieses vielleicht durchs Zuhören und durchs Dasein ist ein bisschen besser machen können. Hoffentlich ist das jetzt nicht ein zu hoher Anspruch. Also das ist das, was mich fasziniert an der Tätigkeit, weil man, glaube ich, durch Zurückhaltung und Demut und Dasein in der Situation sehr viel Weichen stellen kann. Keine großen, aber so kleine.
Hast du jemanden verloren, wo du dann die Erfahrung...
Nein? Nein.
Wo du dir vielleicht die Erfahrung gemacht hast, dass genau jemand was Richtiges gesagt hat oder der richtige Mensch da war oder so?
Nein. Nicht im Zusammenhang mit dem Tod von Angehörigen, aber sonst... glaube ich, bin ich sehr oft Menschen begegnet, die mir irgendeinen Satz gesagt haben, der in dem Moment nicht besonders von Bedeutung war, aber später. Und es ging aber eigentlich immer um die Begegnung mit diesem Menschen, um dieses sich Einlassen auf jemand anderen und dieses Wohlwollende.
Hat es eine Begegnung gegeben im Rahmen dieser Tätigkeit bei der Notfallseelsorge, die dich sehr geprägt hat oder die du nie vergessen wirst?
Ich bin einmal einer Frau aus dem norddeutschen Raum begegnet im Rahmen eines Einsatzes und unser Name Notfallseelsorge, der ist ja immer wieder, da wird ja immer wieder in Diskussion gestellt, weil Notfallseelsorge bringt man oft in Verbindung mit Kirche.
Ja.
Und wir sind ja auch ein bisschen aus dem heraus gewachsen, also als die Notfallseelsorge entstanden ist, 1996, 97, da waren noch einige Priester mit dabei und so dieser Grund, der christliche Grundgedanke gehört einfach in meinen Augen dazu. Und dann ist dieses Notfallseelsorge irgendwann einmal zur Diskussion gestanden, haben wir demokratisch abgestimmt, es ist bei Notfallseelsorge geblieben. Jetzt spüre ich hin und wieder, sollten wir es noch einmal überdenken, aber ich denke, eine Kollegin hat es einmal so formuliert, wir sorgen uns in der Not um die Seele eines Menschen und diese Bezeichnung,
da steckt alles drin.
Da steckt alles drin.
Auch wenn sehr, ich muss auch sagen, das ist sehr entfernter klingt als das, was ihr macht eigentlich. Also ja. Es klingt so ein bisschen fachlich gebundener als das, was ihr
macht.
Weil
man halt Seelsorge mit Kirche in Verbindung bringt.
Wenn irgendwas, was es gibt menschlich auch, noch drin werden.
Genau. Aber da habe ich eine Frau getroffen und der bin ich angekündigt worden. Die war mit ihrem Mann hier in Südtirol auf Urlaub. Erste Wanderung, die sie unternommen haben. Und der Mann hat einen Fehltritt gemacht, ist über einen Abhang hinunter gestürzt und ist verstorben. Und dann ist ihr wohl gesagt worden, es kommt jemand von der Notfallseelsorge und sie wollte absolut niemanden haben. Ich war aber schon da und habe mich hier dann genähert, habe gefragt, ob ich trotzdem für sie da sein kann. Sagt sie, sie will halt nichts mit Kirche und so, also dieses Notfallseelsorge. Dann habe ich sie ein bisschen erklärt und dann hat sie gesagt, okay, dann, wenn sie schon mal da sind, dann bleiben sie halt eben da. Wir gehen ja immer zu zweit in den Einsatz. Meine Kollegin war mit dabei und wir haben diese Frau dann da hingehend begleitet, dass sie ihren Sohn, der übrigens ein evangelischer Pastor war,
okay,
den sie dann angerufen hat, und natürlich Anfahrtszeit waren 10-11 Stunden, und wir haben dann geschaut, dass sie in der Pension, wo sie untergebracht war, dass sie ein bisschen Unterstützung bekommen hat. Wir waren bei ihr so 2 Stunden, keine großen Gespräche, und wie wir sie dann zur Pension hingebracht haben, sie aus dem Auto ausgestiegen ist, hat sie gesagt, sie hat sich bedankt und hat gesagt, wissen Sie, eines haben Sie mich gelehrt. Manchmal wäre es doch ganz gut, an etwas glauben zu können. Und das sind so Sätze, es sind manchmal so diese einzelnen Sätze, die einen dann ein Leben lang begleiten. Also dieser eine Satz, an etwas glauben zu können, was immer das ist, hat sie gesagt, ist stützend. Und der Satz, wie gesagt, hat mich, den weiß ich heute noch. Ja. Ich sehe sie auch noch dastehen, wie sie beim Auto, bei der Autotür reinschaut und den Satz sagt.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Der Sonntagvormittag um 10:30 in Feuer und Flamme, unserem allwöchentlichen Frühstücksgespräch. Da gewährt uns heute die Psychologin und Schuldirektorin an der Hotelfachschule Bruneck, Marlene Kranebitter, Einblick in ihr facettenreiches Leben, vor allem auch ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes in Südtirol, deren Leiterin sie seit 2008 ist. Auch Frühstücken hat sich natürlich verändert seit dem Lockdown vor fast 1,5 Monaten. Er findet ja hier entfernter voneinander statt auf Südtirol 1 als sonst, räumlich entfernter. Bei vielen fällt das Frühstück ausgiebiger und weniger stressig aus unter der Woche und findet später statt vielleicht. Manche liebe Menschen fehlen aber dabei vielleicht. Wie hat sich dein Frühstück verändert und bei dir in der Familie seit Corona?
Gar nicht.
Nein?
Nein, eigentlich gar nicht.
Steht ihr trotzdem früher auf?
Ja, ich stehe eigentlich immer zur selben Zeit auf, obwohl ich ein bisschen länger im Bett bleiben könnte. Ich bin aber, muss auch dazu sagen, bin kein Morgenmensch, aber irgendwie scheine ich mich dazu zu zwingen. Und ich brauche in der Früh Kaffee. Der Rest ist eigentlich egal. Wenn gerade ein frisches Brot da ist, natürlich super. Aber so, ich brauche Kaffee und ich sitze gerne und ich rede in der Früh auch nicht so gerne. Ich hoffe, mein Mann kann das jetzt bestätigen, aber so in der Früh eher so da sitzen. Ein guter Cappuccino. Hausgemacht. Wir haben so eine schickimicki Kaffeemaschine zu Hause.
Also.
Und das passt dann auch. So ein bisschen sitzen und den Tag beginnen. So mit Hektik. Aber wie gesagt, Morgenmensch bin ich keiner, so auf Betriebstemperatur dann so gegen 8, 8:30, 9.
Ich weiß, du bist eine, der es sehr fehlt, dass jetzt keinen Kaffee trinken gehen kann in dieser Zeit. Einfach so spontan, gell?
Das ist etwas, was ich unglaublich vermisse, weil so zwischendrin schnell irgendwo einen Kaffee trinke. Ich trinke sehr viel Kaffee. Und das geht jetzt halt einfach nicht. Es ist auch hin und wieder vorgekommen, wenn ich allein von Mühlbach nach Bruneck fahre, dass ich dort entlang der Strecke, gibt es ja ein paar Orte, wo man hervorragend Kaffee trinken kann, dass ich da dort einfach noch angehalten habe, kurz eine Tageszeitung angeschaut habe. Und das geht jetzt halt nicht.
Welche Musik hörst du zum Frühstück gerne?
Das, was gerade im Radio eingestellt ist. Viel Südtirol 1, viel Radio Tirol.
Aha. Ah, schön.
Ja.
Gibt es musikalisch irgendeine Freude, die ich dir jetzt machen kann?
Ja, eigentlich schon. Also Stand By Your Man höre ich zum Beispiel gerne von Demi Wynette.
Ja, machen wir. Ja, natürlich. Ja, na, schau, da wird er sich aber freuen, dein Mann. Oder? Nein, wenn du ihm
ich
stehst.
Ich hoffe schon.
Ja, ist gut, spielen wir sehr, sehr gerne.
Mit Sarah Bernhardt.
Osterferien oder nicht Osterferien oder Pfingstferien in der Schule, nicht Pfingstferien. Dieser Unterschied, den gibt's im Moment nicht bei uns hier in Südtirol, aber es ist alles so anders seit der Schließung der Schulen Anfang März. Wie kommen deine Schülerinnen und Schüler damit zurecht? Marlene Kranebitter, Direktorin der Hotelfachschule Bruneck und Psychologin.
Ich glaube, unterschiedlich gut oder unterschiedlich schlecht. Also ich habe es mir zur Aufgabe gemacht mit meinem Leitungsteam, dass wir einmal pro Woche einen Newsletter an die Lehrpersonen hinausschicken mit allen Informationen, die halt so im Laufe einer Woche eintrudeln, und dass die Eltern einen Elternbrief bekommen einmal pro Woche. In einem der letzten Elternbriefe haben wir die Beratungsangebote aufgelistet von der pädagogischen Abteilung des Landes, der Bildungsdirektion, vom Schulverbund Bustertal, dem ja die Hotelfachschule Bruneck angehört und der hier auch sehr, sehr rege und sehr effizient arbeitet. Wir haben dann auch unsere Schulpsychologin, die hat auch eine Reihe an Tipps, der letzte zum Beispiel, Konflikten in der Familie vorbeugen. Wenn man auf engstem Raum, egal wie groß das Haus ist, wenn man auf engstem Raum über eine Zeit lang so eng zusammenleben muss, dann sind Konflikte vorprogrammiert, wie man dem ein bisschen vorbeugen kann. Dann habe ich noch...
Welcher Tipp war das? Muss ich sagen.
Wirklich dieses Herausfiltern des, also Konflikten vorbeugen, da hat es so Ruhe bewahren, zunächst einmal schauen, worum es geht, bevor man sich sofort in die Streitsituation begibt. Mhm. Ich sage es jetzt ein bisschen mit einfacheren Worten, sie hat es schöner formuliert, einfach mal durchschnaufen und überlegen, was ist jetzt eigentlich der Konflikt, beziehungsweise haben wir überhaupt einen Konflikt? Mhm. Hinhören, schauen, wer hat welches Bedürfnis und dann das gemeinsam besprechen.
Jetzt seid ihr ja auch daheim, also dein Sohn und deine Schwiegertochter in Spee ist da auch mit dabei. Kracht ihr manchmal aneinander oder jetzt
nein,
in der Zeit?
Nein.
Warum nicht?
Wobei ich sagen muss, mein Sohn ist schon 23, wird 24 und es klappt insofern gut. Wir haben auch, muss ich dazu sagen, wir haben zwar ein etwas schmales, aber ein vierstöckiges Haus, wenn man das Kellergeschoss mitnimmt,
okay,
und es gibt
kann man
bei
sich
uns
ausstellen.
Genügend Räume und Platz, wo man sich bewegen kann.
Wobei man auch zu einer Küche auch einmal einfach nur die Tür zumachen kann.
Genau.
Man sagt, ich ziehe mich jetzt zurück, halbe Stunde, bitte schön, lass mich in Ruhe.
Ja.
Ich mache einen Hefezopf. Lass mich in Ruhe. Zurück zu deinen Schülerinnen und Schülern. Du erlebst sehr wohl, dass diese jungen Leute auch Ängste beschäftigen. Also auch wenn sie es dir am Telefon vielleicht nicht ganz so direkt sagen, sondern sagen, sie haben Angst vor zu viel Mathe oder vor zu viel Englischhausaufgaben, die schaffen sie nicht. Aber du spürst, dass da Ängste tief drunter sind, oder?
Ich glaube,
also wie empfindest du deine Schülerinnen?
Sie sind irgendwie eingesperrt zu Hause. Und das, was sonst so das Leben eines Jugendlichen ausmacht, dieses Ausgehen können, sich Freitag, Samstag irgendwo treffen können bis 3, 4, 5 Uhr morgens, das fällt jetzt alles weg. Und jetzt das, was sie vorher ja auch gemacht haben, über die sozialen Medien kommunizieren, jetzt ist das der einzige Kanal, wo sie ihre Freundinnen und Freunde treffen können. Und das ist einfach zu wenig. Ich glaube, die müssen sich einfach zusammensetzen, irgendwo abhängen, irgendwo chillen können gemeinsam, das fällt jetzt alles weg. Und dann einfach auch diese Flut an Prognosen, an negativen Meldungen. Man kann eine Zeitung öffnen, den Fernseher einschalten, es ist immer Corona das Thema und es sind schlimme Zukunftsaussichten. Es wird zwar immer wieder Positives gestreut, irgendwelche Aktionen, aber trotzdem so, die Zukunftsaussichten werden wirklich schwarz gemalt.
Wie kann man da helfen? Also jetzt sei es als Schuldirektorin, wenn sie einen Anruf bekommt, oder als Elternteil? Oder?
Ja, wirklich so mit positiver Verstärkung. Wir werden diese Zeit überstehen. Wir schaffen das gemeinsam. Ich glaube, für Familien ist es insgesamt schwierig. Ich habe es auch bei mehreren Telefonaten gemerkt. Es sind manchmal 2, 3, 4 Kinder zu Hause, die alle Homeschooling machen müssen. Und dann natürlich jede Lehrperson versucht, ihrem Fach gerecht zu werden.
Ja, klar.
Und wenn ich an meine Maturantinnen und Maturanten denke, also das heurige, das letzte Schuljahr, von dem ich Ihnen, glaube ich, ein paar Mal auch gesagt habe, das ist eigentlich das schönste Jahr, auch wenn man es durchlebt, dann ärgert man sich und das passt nicht. Aber so rückblickend gesehen.
Man vergisst nie mehr.
Das Matura-Reise fällt weg. Also es ist auch unsere große Gala, die wir zum zweiten Mal durchziehen wollten von der Hotelfachschule, also der große Abschlussball für unsere Maturantinnen und Maturanten.
Wäre auch im April gewesen jetzt.
Der wäre am 4. April gewesen. Es gab auch gar einige unserer jungen Damen, die schon das Ballkleid hatten. Eine Klasse hat wirklich an dem Abend dann, hat sich in Schale geworfen, jeder bei sich zu Hause, und die haben dann miteinander
gechattet oder
Videokonferenz, geskypt, keine Ahnung, was
cool.
Die gemacht haben. Es gibt auf alle Fälle ein Foto, eine Fotomontage, wo sie alle wirklich stehen.
In Gala.
In Gala.
Oh, wie schön.
Ja. Bis auf 2. Also einer hat gesagt, nein, ich habe noch nicht gekauft gehabt.
Ja, da muss man das auch nicht für eine Videokonferenz machen.
Nein.
Und man konnte ja auch nichts mehr kaufen. Als Schuldirektorin sagst du, die Tür zu meinem Direktorenzimmer steht immer offen für jeden. Das wissen meine Leute auch. Und über diese gute Idee sprechen wir sicherlich noch in der zweiten Stunde weiter mit Marlene Kranebitter. Jetzt die Südtirol 1 Nachrichten, aber ab 10 vor 11 gleich.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Es ist 5 vor 11, einen schönen Sonntagvormittag Südtirol, an dem Sie sich vielleicht schon ein bisschen die Beine vertreten haben draußen oder es noch tun, dass wir Sie durchs Wochenende begleiten dürfen. Das ist sehr schön und ich freue mich auf die zweite Stunde im Gespräch mit Marlene Kranebitter, Psychologin, Schuldirektorin in Bruneck und Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns im Land. Eine Frau, mit der sich über ihre ganz verschiedenen Zugänge zu dieser Corona-Krise im Moment sehr gut sprechen lässt. Wie sie sich vorstellen kann, dass der Schulstart für alle Beteiligten im Herbst gelingt, das möchte ich gleich mit ihr noch gemeinsam ansprechen. Über ihren als sehr erfahrene Pädagogin und Psychologin Zugang zu jungen Menschen zu finden, was ja nicht immer ganz leicht ist. Und wie sehr sie glaubt, dass diese Zeit jetzt eh schon sehr depressive und depressiv verstimmte Menschen belasten wird. Und wie wir es schaffen, dass wir die Lektionen, die uns diese Corona-Zeit jetzt erteilt, bewahren. Und die Werte, für die wir gerade neu entflammen, wie Familie, Gesundheit, unsere Freunde, Liebe zu unserem schönen Land und auch das Wertschätzen von Freiheit. Musikalisch geben wir dazu natürlich auch unser Bestes, wie immer, für diesen feinen Sonntagvormittag. Schönen Vormittag in diesem Südtirol 1 Sonntagsratschau heute mit der Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns in Südtirol, Marlene Kranebitter. Hauptberuflich ist sie aber seit 3 Jahren Direktorin an der Hotelfachschule in Bruneck. Unterrichtet hat Marlene an der Berufsschule dort schon seit kurz nach der Matura, also eine sehr, sehr erfahrene. Der Schulstart diesmal nach den Sommerferien, Marlene, wie kann der gelingen? Was glaubst du für alle Beteiligten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke ja, wenn es im Herbst wieder losgeht, dann ist es die große Aufgabe für uns an den Schulen, das, was im sogenannten Homeschooling oder im Fernunterricht an Stoff erarbeitet wurde, mit mehr oder weniger Unterstützung von irgendjemandem in der Familie, der halt da war, dass wir das jetzt nicht versuchen, dann im Herbst auf Druck nachzuholen, weil wir dem, was jetzt im Frühjahr gerade passiert, nicht so wirklich trauen. Dass wir da nicht den Druck auf die jungen Menschen, wenn sie dann im Herbst hoffentlich wieder zur Schule können, dass wir dann nicht das, was sie versäumt haben oder was wir meinen, dass sie versäumt haben, dass wir ihnen das dann auch noch zusätzlich aufbürden, sondern dass wir die Situation so hinnehmen und in dieses neue Schuljahr eben starten, wie sonst auch. Wobei dieses wie sonst auch sicher nicht so einfach sein wird.
Was rätst du jetzt Schülerinnen, Schülern und Eltern jetzt für diese verbleibenden Wochen noch?
Ja, den Fernunterricht so ernst zu nehmen, wie es möglich ist unter den gegebenen Bedingungen in den einzelnen Familien, in den Haushalten zu Hause und einfach positiv zu denken, dass es schon wieder werden wird, dass wir die Zeit jetzt überstehen. Und Bildungsdirektor Gustav Genett und die Landesschulrektorin Sigrun Falkensteiner haben sie auch in einem Elternbrief an alle Eltern des Landes so kommuniziert. Also schlimmstenfalls haben jetzt die jungen Menschen 4 Monate keinen Unterricht, so wie wir ihn gewohnt sind, gehabt. Wenn man jetzt eine Schulkarriere anschaut, eine klassische Schulkarriere, 5 Jahre Grundschule, 3 Jahre Mittelschule, 5 Jahre Oberschule oder ein paar Jahre Berufsschule, wie auch immer, dann sind diese 4 Monate ja nicht so viel. Und unsere jungen Menschen lernen zu Hause jetzt auch sehr, sehr viel anders.
Ich glaube, man lernt fürs Leben in dieser Zeit. Man muss sich die Dinge selber erarbeiten, selber sich einteilen, man muss sich selber aufraffen dazu, wann mache ich das, organisieren. Ich finde schon, dass wenn man das gut nutzt, dass da ganz viele
andere Dinge auch gelernt haben. Selbstmanagement, Selbstdisziplin und auch dieses, wenn ich es nicht hinkriege mit der Selbstdisziplin, diese Erkenntnis, ich muss jetzt doch was tun, und vielleicht auch andere Quellen suchen, irgendwo anders nachschauen. Und so die Herausforderung, das muss ich jetzt selber verstehen.
Ja, stimmt.
Und vieles von dem, was in Schulen oft abgefragt wird, dieses Wissen, das man vielleicht am Tag vorher lernt, oder auf der Fahrt in die Schule lernt und dann um 8 Uhr beim Test schnell wiedergibt und um 9 Uhr vielleicht gar nicht mehr weiß. Vielleicht auch die Kenntnis, dass es auf dieses Wissen jetzt eigentlich nicht ankommt.
Ja. Du musst auch manchmal maulen als Frau Direktor, sagst du, aber magst diese Schülerinnen und Schüler sehr. Die Tür zum Direktorenzimmer steht immer offen, sagst du. Das wissen meine Leute auch. Ich muss sie noch manchmal zutun, dass mir die Leute am Gang nicht dagegen rennen. Ja. So hast du mir im Vorfeld gesagt.
Genau.
Ist Offenheit der Schlüssel zum Herz junger Leute oder was sonst?
Aus meiner Sicht schon. Ich maule zwar hin und wieder, aber furchtbar ungern. Aber hin und wieder muss es wahrscheinlich sein. Was ich gerne habe, wenn sich junge Menschen zur Wehr setzen. Wir sind das in unserem Schulsystem nicht immer gewohnt. Ich glaube, ich verallgemeine jetzt ein bisschen, aber wir haben so schon gerne die braven, stillen Schüler, die sich fügen. Aber ich glaube, das ist nicht gut. So die Auseinandersetzung mit jungen Menschen, auch wenn es nicht immer rund läuft, das ist das, was mich letztendlich immer in der Schule gehalten hat, weil ich wollte ja nie in die Schule. Also nach der Matura.
Dafür unterrichtest du schon recht lange.
Ich wollte in der Grundschule, da wollte ich Lehrerin werden, aber irgendwie ist das dann, hat sich das dann verflüchtigt. Dann wollte ich Ärztin werden, habe ich festgestellt, dass ich das nötige Sitzfleisch sicher nicht habe, um den ganzen Stoff mir anzueignen. Dann wollte ich mal Krankenschwester werden, habe eigentlich die erste und zweite Klasse am Realgymnasium am Wislitz in Brixen besucht, wollte dann aussteigen. Und damals war der Krankenpflegeberuf, da gab es wenig Stellen und man hat mir das ausgeredet, so von allen Seiten, so, na, das wärst du echt dezertieren, ist ja keine Zukunft. Also ich wollte,
wenn es eine Zukunft gibt, dann ist es
ja, damals Zukunft nicht. Und ich bin dann geblieben und nach der Matura wollte ich irgendwie so Physiotherapie oder auch nicht. Und ich habe dann in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet, habe mit Feuereifer Regale aufgefüllt und dann kam diese Frage, ob ich nicht eine Supplenz übernehmen möchte und dann habe ich gedacht, ja, und dann bin ich wirklich dort hängen geblieben, obwohl ich über eine Zeit lang, das ist nur übergangsweise, aber was mich immer fasziniert hat, ist wirklich die Auseinandersetzung, im positiven Sinne Auseinandersetzung mit jungen Menschen, dieses Voneinanderlernen, dieses sich durchsetzen. Ich stachle meine Schülerinnen und Schüler manchmal auch an, so wehrt euch, traut euch. Ich glaube, einige meiner Kolleginnen und Kollegen sind da nicht so erfreut drüber, aber ich hätte gerne,
dass... Kannst du das bei Ihnen dann auch machen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich wünsche mir wirklich, dass sich die jungen Menschen trauen, auch wenn es von irgendwoher eine Anweisung gibt, dass sie die hinterfragen, dass sich vielleicht manchmal auch widersetzen, auch wenn das vom Schulbetrieb her nicht bequem ist. Aber so die Mitläufer sollten wir nicht erziehen an den Schulen.
Für Offenheit hast du auch plädiert, als sich 2015 und 2017, also wirklich kurz hintereinander, zwei Schüler an deiner Schule das Leben genommen haben. Eine traurige Herausforderung, von der wir gleich weitersprechen, mit der Schuldirektorin, Psychologin und Notfallseelsorgerin Maria Magdalena, kurz Marlene Kranewitter, in diesem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Südtirol 1 in Feuer und Flamme heute mit der Schuldirektorin und Leiterin der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes bei uns im Land, Marlene Kranewitter. Wie gefährdet sind eh schon gefährdete Menschen, sage ich jetzt, in dieser Situation jetzt einfach Schluss zu machen, weil sie nicht mehr so weiterleben wollen?
Das lässt sich schwer, wirklich schwer einschätzen. Wenn ich an die beiden jungen Männer denke, Schüler meiner Schule, die sich 2015 und 2017 das Leben genommen haben, das ist etwas, was mich immer noch beschäftigt. Und aus nicht nur, aber aus diesen beiden Schicksalen heraus ist dann auch das Netzwerk Suizidprävention entstanden, wo mittlerweile sehr, sehr viele Organisationen, wenn nicht alle, die irgendwie mit Suizid zu tun haben könnten, beteiligt sind in diesem Netzwerk. Also jetzt zu sagen, ob es jetzt mehr Gefährdung gibt in dieser schwierigen Corona-Zeit jetzt, ob da mehr Leute sagen, nein, ich möchte nicht mehr.
Schwierig zu sagen. Das sind einfach nur so Gedanken, die ich mir mache, wenn ich so alleine daheim bin und mir denke, oh, mir fällt manchmal schon ein bisschen die Decke auf den Kopf und ich habe diesen Beruf noch. Also und ich bin eher ein positiver Mensch. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand, also dass diese Zeit wirklich manchen Menschen, auch älteren Menschen, die alleine sind, nicht gut tut.
Ich glaube, es gibt selten den einen Grund, warum sich ein Mensch das Leben nimmt, sondern es ist wahrscheinlich eine Vielzahl von kleineren Gründen. Und wenn jetzt vieles wegbricht in einem Leben, dann kann es wirklich sein, dass jemand sagt, ich mag nicht mehr. Also wenn Angst da ist, wenn es keine wirkliche Zukunftsaussicht aus der Sicht eines einzelnen Menschen heraus gibt, wenn niemand da ist, der zuhört, der auffängt, kann das sehr wohl große Ängste auslösen und auch den Lebensmut nehmen.
Wir sprechen noch einmal, also zwischen 2015 und 2017, ich habe es vorhin kurz gesagt, da haben sich zwei junge Menschen an eurer Schule das Leben genommen. Ihr schweigt nicht darüber, sondern habt es aufgearbeitet und zum Thema gemacht an der Schule mit den jungen Menschen. Das wirft alte Strategien, die in Südtirol aber nicht nur da bis heute teilweise gefahren werden, muss man sagen, weil es spricht nicht jeder offen über dieses Thema, auch bis heute nicht, über den Haufen. Warum ist das gut so?
Ich bin ein paar Mal gefragt worden, warum sagst du das überhaupt in der Öffentlichkeit, dass das an deiner Schule passiert ist? So dieses, darüber spricht man nicht. Ich habe gesagt, wir müssen uns das anschauen.
Es wobei ist noch ein bisschen so, oder?
Ja, hin und wieder höre ich auch, die Hotelfachschule, das ist ja die Schule, wo sich zwei Jugendliche das Leben genommen haben. Es gab auch andere Schulen, wo sich Jugendliche das Leben genommen haben. Ich glaube, wir hatten da einmal eine Phase, die ich habe das in der Öffentlichkeit damals ganz laut gesagt. Es gab im Zeitraum von 15 Monaten im Bustertal-Eisacktal 7 Suizide von jungen Männern vor allem. Und auf Landesebene waren es im selben Zeitraum, es war nicht ein Kalenderjahr, sondern es waren eben diese 2015 bis 2017, diese 15 Monate, wo sich auch in Südtirol 15 junge Menschen das Leben genommen haben. Und daraus entstanden ist dann wirklich dieses Netzwerk Suizidprävention, wo wir einfach sagen, wir müssen hinschauen, wir müssen darüber reden, nicht über die einzelnen Geschichten, weil das vielleicht dann einen, den sogenannten Werther-Effekt, den Nachahmungseffekt haben könnte. Aber warum ist das so in einem Wohlstandsland wie dem unseren? Warum haben junge Menschen nicht mehr den Mut zu leben? Und wir haben den Fokus mittlerweile natürlich erweitert. Es geht nicht mehr nur um die Jugendlichen, Prävention, Suizid bei Jugendlichen, sondern was müssen wir in unserem Land tun? Worauf müssen wir schauen, dass die Menschen den Mut nicht verlieren?
Was müssen wir tun?
Ich glaube, viel miteinander reden, hinhören, ein bisschen zwischen den Zeilen versuchen zu lesen und vor allem Zeit haben. Also das, was das Coronavirus uns jetzt beschert hat, ist Entschleunigung. Und ich glaube, die brauchen wir nachher, wenn der Normalbetrieb in unserem Land wieder losgeht, die brauchen wir aber dann auch noch. Es muss langsamer werden und es muss der Druck auf die Einzelnen. Und jetzt lege ich den Fokus wieder auf die Jugendlichen. Der Druck auf die Jugendlichen. Nicht unbedingt der Leistungsdruck. Leisten müssen ganz viele Menschen viel, aber wir müssen auch noch Erfolg haben. Wir werden ja gemessen an dem, wie weit wir auf der Karriereleiter nach oben kommen, wie gut unser Matura-Abschluss ist, wie viel
Auslandssemester. Wo wir überall eben dabei sind.
Genau.
Oder?
Auch wo das, wir überall das gewesen stresst, sind und so weiter. Und das schaffen viele nicht und wollen viele auch nicht schaffen. Und da, glaube ich, tut ein bisschen mehr Toleranz dahingehend gut und vielleicht auch ein bisschen weniger Neid insgesamt in der Gesellschaft. Anstatt sich zu freuen, wenn jemand etwas erreicht, weitergekommen ist, neigen wir doch oft dazu, viel schlecht zu reden. Wenn man ein bisschen schaut, was in den sozialen Medien los ist, dann da überwiegen die negativen Kommentare.
Ja.
Wenn irgendjemand sich traut, mit irgendwas an die Öffentlichkeit zu gehen, dann gibt es ganz, ganz viele negative Kommentare und ich frage mich manchmal, warum trauen sich die Menschen nicht, Positives dagegen zu setzen? Eine negative Meldung, da habe ich in irgendeinem Marketingbuch mal aufgeschnappt, eine negative Meldung bräuchte 11 positive, also wir hätten allerhand zu tun.
Das ist Marlene Kranebitter heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Marlene Kranebitter, Frage an dich als Psychologin. Glaubst du, wir sind nach diesen Wochen und Monaten der Isolation und dieses ja fast heute, bis heute unfassbaren Lebens dieselben wie vorher? Hoffentlich nicht.
Oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass diese Zeit uns dazu bewegt, ein bisschen langsamer zu werden, ein bisschen mehr innezuhalten, ein bisschen mehr wieder auf die wirklichen Werte im Leben zu achten, so dieses Zeit füreinander zu haben, dieses sich zu begegnen, gemeinsam zu sein, gemeinsam zu reden, dass das lange genug anhält, dass wir uns nicht wieder von der Hektik dieser modernen Zeit einfach überrumpeln lassen.
Wie kann man sich das bewahren?
Ja, ich glaube, alle jene, die das durchlebt haben, ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder so zur Normalität von vorher zurückkehren. Es geht einfach darum, sich das bewusst zu machen, worauf es eigentlich ankommt. Und da werden wir wieder darüber reden müssen. Vielleicht tun die Medien auch das ihre dazu, dass man auf diese wirklichen Werte, die jetzt immer überall hochgehalten werden, dass wir die nachher auch dann hochhalten. Mhm. So dieses Familie, Gesundheit, in einem schönen Land leben. Trotz allem schon Zukunftsaussichten haben. Wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Ich glaube, es sind viele Existenzen wirklich bedroht jetzt, aber dass wir da den Mut schaffen, uns wieder aufzustehen, so einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Und vor allem, ich kann es nur noch einmal sagen, insgesamt langsamer werden. Wobei ich schon auch ein Mensch bin, der immer bestimmtes Tempo braucht und viel tut. Und wenn ich zu wenig zu tun habe, wenn ich irgendwas abgegeben habe, dann suche ich mir wirklich was Neues dazu. Was ich aber sehr gut kann, ist wirklich dieses Abschalten hin und wieder. Wenn es reicht, dann kann ich mich auch irgendwo hinlegen und eine Runde schlafen. Oder
was tut dir dann gut?
Lesen.
Lesen.
Also
lesen. Die Gesichtsmasken, die ja jetzt natürlich also dazugehören, die werden auch noch länger dazugehören. Siehst du da ein Problem im Umgang damit, wie wir uns untereinander begegnen?
Nein,
weil Augen tragen auch noch alles.
Die werden ja immer attraktiver, die Gesichtsmasken jetzt. Die werden immer schöner. Man kann die ja auch dann zur restlichen Kleidung kombinieren. Also ich glaube, da tut sich noch allerhand.
Wer hat deine gemacht? Du hast auch so eine schöne blaue.
Meine hat die Christine gemacht in Mühlbach. Die hat ein kleines Geschäft in Mühlbach. Das ist eine gute Freundin von mir und die hat mir die geschenkt.
Also schön.
Damit die zum Rest der Kleidung auch passt.
Ist auch schön. Unser letztes gemeinsames Interview, das haben wir Anfang Januar geführt, als ein junger Busterer, da erinnern wir uns alle an diesen Unfall, schwer alkoholisiert in Luttach mit seinem Wagen nachts eine deutsche Urlaubergruppe angefahren und dabei 7 Menschen getötet hat. Da warst du direkt am Unfallort damals. Es wirkt aus heutiger Sicht so weit weg, aber es ist wirklich kein halbes Jahr her. Was war im Nachhinein damals jetzt für dich die größte Tragödie?
Das, was sich in den Medien abgespielt hat, diese Spekulationen, dieses Offenlegen von privaten, sehr intimen Geschichten, sowohl aus dem Leben der Verstorbenen als auch aus dem Leben des Unfallfahrers. Das nützt niemanden, das schadet mehr und bringt alle in eine Situation, in eine emotionale Situation, in der sie eigentlich nicht sein sollten.
Notfallseelsorgerin Marlene Kranewitter auf Südtirol 1 heute in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Um 11:30 Uhr, einen schönen Sonntagvormittag, wünsche ich Ihnen heute gemeinsam hier vom Südtirol 1 Frühstückstisch aus. Natürlich mit den 3 Metern Entfernung, aber die können ein gutes Gespräch nicht im Mindesten trüben. Mit der Schuldirektorin, Notfallseelsorgerin, Psychologin, zweifachen Mama, Marlene Kranewitter aus Mühlbach. Ich frage dich, wofür du Feuer und Flamme bist und du sagst, du kannst dich nicht entscheiden. Zwischen was allem?
Ja, das stimmt. Also, wenn ich da jetzt irgendwas sagen müsste, na, lieber nicht.
Du hast gesagt, von der Schule über deine Tätigkeit als Notfallseelsorgerin bis hin zu deinem dreibeinigen Kater.
Ja.
Wie kommt man zu so einem? Wo kommt der her?
Also, ich hatte immer schon Katzen. Mein Mann ist da etwas, oder war zeitweise anderer Meinung. Wir hatten dann 14 Jahre lang Kater Willi bei uns zu Hause und der ist dann an Altersschwäche gestorben. Und dann hatten wir eine Zeit lang kein Tier und ich bin ein Mensch, ich brauche so ein Tier zu Hause. Lieber wäre mir fast noch ein Hund, aber nachdem wir nicht so viel zu Hause sind, dann Hund ja auch jemanden braucht, der ihn mindestens 2-mal am Tag Gasse führt und ich kein Morgenmensch bin, da waren wir ja schon. Also dann hat unsere Tochter diesen Kater nach Hause geschleppt. Und
Der da noch 4 Beine?
Da hat er noch 4 Beine. Und dann kam er eines Nachts nicht nach Hause und am nächsten Tag am Abend saß er dann vor der Tür und hatte ein lahmes Bein und das haben wir dann amputieren lassen müssen. Wir haben eine super Tierärztin und die hat gesagt, nein, einschläfern auf keinen Fall. Und jetzt haben wir einen 3-beinigen Kater, der sich mit erstaunlicher Widerstandskraft durchs Leben kämpft, auch gegen die dicken, fetten Nachbarskatzen.
Also.
Mit unserer Unterstützung, muss ich dazu sagen.
Cool. Magst du noch einen Song, bevor wir zum Endspurt ansetzen hier?
Ja, so Willie Nelson.
Ja, was denn?
Ja, vielleicht, wo er mit Julio Iglesias im Duett singt, To All the Girls I Loved Before.
Machen wir sehr, sehr gerne. Schauen, ob ich das hier habe.
Doch.
Gut, und dann freue ich mich auf unser Finalspiel. Mein Satz, dein Satz in 10 Minuten.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Sie ist sicher eine der taffen Frauen, die in vielerlei Hinsicht zusehen, dass der Laden läuft, ob in dieser Zeit jetzt oder nicht oder danach oder davor. Die Psychologin, Notfallseelsorgerin, Schuldirektorin Marlene Kranewitter. Das Erste, was du machst nachher, wenn wir das alles hinter uns haben, soweit.
Vielleicht eine Reise planen. Ich war im letzten Jahr sehr viel unterwegs. Ich war in Kanada, ich war auf dem Deutschen Schulleiterkongress in Düsseldorf. Der ist auch der Corona-Pandemie jetzt zum Opfer gefallen. Vielleicht doch eine griechische Insel.
Schön.
Mal schauen.
Bis wir so weit reisen können, wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, aber ich wünsche dir alles.
Denke auch.
Viel Vorfreude beim Planen, weil schon die Vorfreude ist was Schönes inzwischen. Auf ins Finale damit. Mein Satz, dein Satz. Ich beginne den Satz und du führst ihn ganz einfach bitte für mich zu Ende. Das Schwierigste an dieser Zeit im Moment ist,
dass wir nicht das tun können, was wir bis jetzt gewohnt waren zu tun.
Das Spannende an der Psychologie, finde ich,
dass jeder Mensch ein Universum für sich ist und das zu erforschen, zu ergründen, unglaublich spannend ist.
Als Schuldirektorin bin ich
hoffentlich offen genug für die Anliegen meiner jungen Menschen.
Allen Schülerinnen und Schülerinnen im Moment wünsche ich,
dass sie durchhalten und dass sie die Hoffnung nicht verlieren.
Was ich aus dieser Zeit mitnehmen werde, ist,
dass wir sehr, sehr verletzlich sind und dass wir auf unsere Welt achten müssen und auf unser Leben und auf unsere Gesellschaft und auf unser Zusammenleben viel, viel mehr darauf achten müssen.
Frau zu sein ist
eine absolut spannende Sache.
Am Frühling liebe ich
das Vogelgezwitscher, auch wenn es in der frühen Morgenstunde unglaublich stört.
Und momentan lauter ist als sonst, gell?
Sehr viel lauter. Also die Amsel, die da jeden Morgen in der Nähe meines Balkons zwitschert, ja, ich liebe sie und dann doch wieder nicht.
Sie meint es nur gut, glaubst du mir?
Ich glaube auch.
Glück ist,
jeden Augenblick genießen zu können. Und ich meine das jetzt wirklich so, jeden Augenblick, den man gerade durchleben kann, dass man den auch voll und ganz in sich aufnehmen kann.
Das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe, war?
Also ich liebe Geschenke. Meine Familie wird jetzt schmunzeln. Also ich habe Geschenke unglaublich gerne. Ich bin da auch ein bisschen materiell eingestellt.
Herrlich.
Und ich habe jede Menge schöne Geschenke bekommen. So eine grüne Schreibtischlampe hat mir mein Mann geschenkt. Cool. Ich habe auch von einer guten Freundin eine Tapferkeitsmedaille in Holz bekommen. Ich habe eines der schönsten Geschenke, abgesehen davon natürlich meine Kinder, das waren ja geniale Geschenke, aber ich habe ein Fahrrad bekommen zur Abschlussprüfung der 5. Klasse Grundschule. Und in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da war das nicht so, dass man jedes Kind sein eigenes Fahrrad hatte. Meine Freundin Manuela hatte ein grünes Fahrrad und dann hatte meine Freundin Dagmar ein rotes Fahrrad und irgendwann habe ich dann so ein smaragdgrünes Fahrrad bekommen als Belohnung, dass ich die 5. Klasse Prüfung gut bestanden hatte. Und das war sowas Geniales damals. Also den Genuss, den empfinde ich fast heute noch.
Fahrrad ist das erste Stück Freiheit, das erste Stück große Welt für ein Kind.
Ja.
Das ist wirklich so. Ja. Fahrrad ist super. Marlene, in drei Worten ist?
Manchmal stur, redegewandt, sagen die anderen, glaube ich aber mittlerweile auch. Und grundsätzlich positiv zum Leben eingestellt. Also ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen.
Ich wäre gerne besser darin.
Sportlich vielleicht.
Wenn es dir nicht fehlt, dann bleib wie du bist. Und wenn ich euch jetzt daheim bekochen könnte, dann gäbe es bei mir.
Also ich koche sehr gerne Speckknödel, Spinatspatzer mit Schinken und Sahne. Hin und wieder probiere ich dann auch was aus, was nicht so gut gelingt. Das sage ich aber jetzt lieber nicht, was ich da ausprobiert habe. Ich komme ja von der Hotelfachschule und ich sage jetzt vielleicht doch lieber nichts dazu, weil meine Kochlehrerinnen und Kochlehrer sollen ja
den Respekt nicht verlieren.
Genau.
Vielen Dank, Marlene Kranewitter, für deine Offenheit und für deine Zeit in den vergangenen 2 Stunden. Und ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Und wenn du magst, die letzten Worte gehören noch dir.
Ja, ich wünsche uns allen, dass wir sehr viel mehr aufeinander achten und uns füreinander freuen und uns nicht gegenseitig bekämpfen. Das wäre so ein großer Wunsch an die Südtiroler Gesellschaft.
Danke, Marlene.
Gerne.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.